Herr Jesus, ich bete, dass du Berold segnest, ihm die rechten Worte gibst. Und ganz egoistisch bitte ich für mich, dass ich recht hören kann. Und ich bete für die Gemeinde, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes werden können. Amen.
Wer kann das nachempfinden, was Paul gerade eben gesagt hat, dass der Glaube unter der Woche manchmal nicht so groß ist wie vielleicht am Sonntag? Im Lobpreis, in der Predigt, oder? Die Predigt ist genau für euch. Weil heute wird es genau darum gehen, dass das völlig egal ist. Dass das sogar gerade gut ist. Ich muss sogar so weit gehen und sagen, das ist gerade gut. Und warum das gerade gut ist, da kommen wir jetzt zu. Und zwar gibt es am Anfang vom ersten Korintherbrief so eine schöne Stelle, die Paulus den Korinthern schreibt. Ist nicht ganz am Anfang, aber relativ am Anfang. Und da schreibt er das Folgende. Nämlich, schaut doch auf eure Berufung, liebe Brüder und Schwestern. Da sind in den Augen der Welt nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Im Gegenteil, das Törichte dieser Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und das Schwache dieser Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen. Und das Geringe dieser Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts gilt, um zunichte zu machen, was etwas gilt, damit kein Mensch sich rühme vor Gott. Er hat es aber gefügt, dass ihr in Christus Jesus seid, der unsere Weisheit wurde. Dank Gott, unsere Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. So soll gelten, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ist für mich ein Zeichen, diese Passage, dass Paulus sich mit den Korinthern sehr gut verstanden haben muss und die sich gut mit ihm. Weil sonst würde ich persönlich nicht empfehlen, einen Brief so einzuleiten mit den Worten, schaut euch doch mal an, ihr seid nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nein, sondern die Törichten und die Schwachen und die Geringen, die nichts gelten vor der Welt, die hat Gott erwählt. Das ist an euch gerichtet, ihr Lieben, und an mich. Halleluja, preis dem Herrn, wie wunderbar ist dieses Wort. Schön, dass ihr ermutigt seid, jetzt geht nach Hause, seid getröstet im Herrn. Nee, es geht noch weiter. Moment. Erstmal zu dem, vielleicht ein ganz kleinen Einschub am Anfang, bevor es wirklich zum Thema geht. Hier steht ja, schaut auf eure Berufung. Und Berufung in der Bibel, im Neuen Testament, meint fast immer was anderes als das, was wir unter Berufung verstehen. Wenn wir Berufung hören, dann denken wir an, zu welchem Zweck hat der Herr dich berufen? Bist du Missionar oder Pastor, ja, oder was auch immer? Das denken wir so an als Berufung. Aber wenn Paulus das Wort Berufung benutzt, dann meint er fast immer die Erwählung von Gott. Also, dass ihr berufen seid in Christus, dass ihr Kinder Gottes seid, diese Berufung. Von der redet Paulus fast immer und in dem Fall auch. Es geht darum, dass ihr Kinder Gottes seid. Da sagt er, schaut euch doch an, schaut mal in eure Reihen, da sind nicht viele Weise, nicht viele Mächtige und so weiter. Das darf man nicht, denke ich, falsch verstehen. Das habe ich schon ein paar Mal gehört, so diese Deutung. Ja, das heißt, das, was wir sagen, macht halt keinen Sinn. Ja? Das heißt, wenn jemand das nicht glaubt, dann hat er halt Pech gehabt, weil das muss ja keinen Sinn machen, was ich sage. So. Das kann manchmal so eine Ausrede werden für Mittelmaß, sage ich mal. Aber das ist sicher nicht gemeint. Also Paulus sagt nicht, wenn ihr mit Leuten über den Glauben redet, dann gebt euch keine Mühe, weil das macht halt keinen Sinn, das ist halt unweise. Sondern wir müssen ein bisschen die Ironie sehen, wenn Paulus sowas schreibt, ausgerechnet der. Paulus war ja römischer Staatsbürger, also sicher nicht arm. Aber Paulus hatte Geld, müssen wir davon ausgehen. Zweitens, Paulus war ja ein weiser Mann. Ja, wir wissen das, habe ich auch als Bild, dass er sich ja zum Beispiel mit den Philosophen in Athen dann auf dem Areopag mit denen debattiert hat. Also Paulus konnte gut reden, war ein Rhetoriker und war auch ein weiser Mensch. Sieht man auch in den Briefen, wenn man die liest, das ist ja kein unzusammenhängendes, wirres Zeug, sondern das macht ja Sinn, das ist ja sehr methodisch aufgebaut. Und Paulus war angesehen gewesen zumindest. Er hat gesagt selber, er hat bei dem hohen Priester hat er die Schrift gelernt. Es war nicht irgendjemand, es war kein Niemand. Was Paulus also nicht sagen will, ist, wir sind halt alle schwach, macht halt alles keinen Sinn, was wir sagen. Sondern was Paulus sagen will, was Paulus sagt, ist, es gibt einen Unterschied zwischen der Weisheit von Menschen und der Weisheit von Gott. Und diese zwei Weisheiten, die passen nicht immer gut zusammen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen der Weisheit von Gott und der Weisheit von Menschen? Er drückt das so aus, er sagt, er hat es aber gefügt, dass ihr in Christus Jesus seid, der unsere Weisheit wurde. Was soll das bedeuten? Was heißt es, Jesus Christus wurde unsere Weisheit? Schau mal, was Gott gemacht hat, ist, er hat seinen Sohn in die Welt gesandt und hat ihn sterben lassen für unsere Schuld, dass wir ewiges Leben haben. Und wenn ihr schon mal in der Situation wart, mit jemandem über den Glauben zu reden, dann merkt ihr, das macht für Menschen oft nicht so viel Sinn, dieses Konzept. Jemand anders ist gestorben, damit ich schuldlos bin vor Gott und ewiges Leben habe. Ja, da stößt man schnell auf Unverständnis. Und es wird manchmal so getan, habe ich schon oft gehört, das war halt damals, ne, mit den Opfern und so weiter. Aber was wir bei Paulus sehen, das war auch schon damals, hat das keinen Sinn gemacht für Menschen. Paulus sagt, redet von der Torheit des Kreuzes. Das ist für Menschen Unsinn, was am Kreuz passiert ist. Aber das ist die Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes ist eine andere als unsere Weisheit. Die Weisheit Gottes heißt, er gibt sich selbst hin, er gibt selbst sein Leben in Jesus Christus, stirbt, damit wir leben dürfen. Das ist die Weisheit Gottes. Er hat alles getan, damit wir gar nichts tun müssen. Wir müssen nur glauben, nur annehmen, ein Opfer, was uns gegeben wurde. Wie wir es letzte Woche gehört haben von dem verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der musste nur umdrehen und zum Vater zurücklaufen und der Vater hat ihn aufgenommen, ihn wieder eingesetzt, ihn reich geschmückt und fest feiern lassen. Das ist die Weisheit Gottes. Das ist die überfließende Gnade, die unsere Werken, unser Tun völlig, völlig zunichte macht. Und die Weisheit von Menschen dagegen ist ja in der Regel eigentlich ganz anders. Ja, das scheint mir, wenn wir in andere Religionen oder Weltanschauungen reinschauen, in der Regel, und wir können auch manchmal da reindriften, in der Regel ist da immer, heißt das, du musst halt etwas Bestimmtes tun. Du musst meditieren zum Beispiel, bis du einen bestimmten höheren Bewusstseinszustand erreichst oder du musst halt Almosen geben oder was auch immer. Irgendwie eine Anzahl an guten Dingen musst du tun und damit verdienst du dir praktisch das ewige Leben. Ja, weil das Gute muss halt das Schlechte überwiegen meistens. Aber die Weisheit, das ist die Weisheit von Menschen. Die Weisheit Gottes ist aber ganz anders. Die Weisheit Gottes heißt, du rettest dich nicht, sondern er rettet dich. Das ist die Weisheit Gottes. Und warum? Damit, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Paulus sagt es gerade gut, dass ihr schwach seid, dass ihr die Unweisen seid, dass ihr die Armen seid, dass ihr die seid, die vor der Welt nichts gelten, damit ihr euch nicht selber rühmen könnt. Damit ihr nicht sagen könnt, ich habe es mir verdient. Sondern damit umso mehr der Ruhm Gottes größer wird. Ja, dass wir eigentlich nur sagen können, dass ich hier vorne stehen kann und sagen kann, ich habe es mir nicht verdient, dass ich in den Himmel komme, ist ein Geschenk Gottes an mich. Ja? Ich bin nicht der super tolle Mensch. Ich hätte von meinen Werken her, könnte ich mir das nicht verdienen. Bin auch nicht diszipliniert genug für langes Meditieren oder so. Ich könnte das nicht. Es ist einfach nur Gnade. Es ist einfach Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes. Dass wir gerettet sind, dass wir erlöst sind oder eben berufen sind. Warum, das ist euch ja allen klar, nehme ich an. Die meisten von euch ist das klar, dieses Konzept vom Evangelium. Warum breite ich das aus? Ich breite das aus, weil ich behaupte, dass obwohl uns das so klar ist, in der Praxis das überhaupt nicht klar ist. Also gar nicht. Und wir im Gegenteil, glaube ich, in der Praxis erst oft das Gegenteil machen von dem. Und ich rede jetzt rede ich nicht nur von dem ewigen Leben, sondern ich meine das ganz grundsätzlich. Wir haben so eine grundsätzliche Haltung zu denken, am Ende bin es ja doch ich irgendwie, oder? Am Ende bin doch ich derjenige eigentlich, der es macht. Erst so ein bisschen, ich spinne mal diese Geschichte vom verlorenen Sohn weiter. Stellt euch vor, der verlorene Sohn, der kommt zum Vater und der wird wieder eingesetzt, ist wieder der Sohn des Vaters, in sein Erbe eingesetzt, kriegt Ringe, teure Kleidung und so weiter. Und nachdem das alles getan ist, sagt er, so, und jetzt strenge ich mich an, jetzt bin ich ein richtig guter Sohn, weil sonst falle ich wieder aus diesem Sohnstatus raus. Ja? Jetzt muss ich richtig aber reinhauen, jetzt muss ich mir aber, das kann ich ja nicht so bleiben, so wie vorher, sondern jetzt muss ich es mir doch verdienen. Und oft, glaube ich, denken wir, haben wir so eine Denkweise, sowas, als ob der Vater den Sohn einsetzt und dann weggeht. Und dann sagt er, so Sohn, jetzt bist du zuständig, ich gehe jetzt selber ins Ausland, du wuppst jetzt hier den Laden, du bist jetzt für alles verantwortlich. Wir haben oft so eine Denkweise, aber das ist gar nicht das, wie es bei Gott funktioniert. So funktioniert unsere Berufung nicht und so funktioniert auch unser Leben mit Gott nicht. Und ich glaube, das ist nicht mal so ein Problem von Einzelnen. Ich glaube, das ist von uns allen ein Grundproblem. Dieses Grundproblem, wir wollen es eigentlich selber irgendwie machen. Ich nenne das mal das Superheldenproblem. Das Superheldenproblem, jeder möchte eigentlich der Superheld sein. Das war für mich immer so ein Phänomen eigentlich, Superheldenfilme. Ja, die sind extrem erfolgreich. Mittlerweile ist es ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Aber jetzt allein den letzten Film, Superman, kam vor 2 Monaten ungefähr raus. Und der hat in den ersten Wochen nur in den USA 7,5 Millionen Menschen ins Kino gelockt. 7,5 Millionen. Das ist ganz Berlin zweimal. Nur in den USA. Nur in den ersten Wochen. Ein Film. Und fast zeitgleich kam noch Fantastic Four raus. Der andere Superheldenfilm. Und der soll, meine ich, glaube ich, noch erfolgreicher gewesen sein. Also und das ist schon auf dem absteigenden Ast. Der alte Superman-Film, sagt man, glaube ich, hatte es doppelt, also 14 Millionen Zuschauer etwa in den ersten Wochen im Kino. Das ist unglaubliche Mengen. Das ist unglaublich zentral in unserer Kultur, dieses Superheldenphänomen. Und es gibt einen Anthropologen nennt sich das, also ein Forscher, der sich so mit menschlicher Kultur beschäftigt, mit dem menschlichen Denken. Der nennt sich Ernest Becker, hat im letzten Jahrhundert gelebt und der hat sich mit dieser Frage beschäftigt, warum ist das so, dieses Superheldenphänomen? Und noch mehr, warum sieht man das in allen Kulturen, in allen Zeiten? Denken wir mal zurück an die Griechen, alte Griechen. Schon da gibt es ja diese Heldensagen, ja, von den großen Helden, die dann gegen Titanen kämpfen, Odysseus oder so. Also es gibt ganz viele diese Superhelden, diese Helden irgendwie. Und die haben uns Menschen schon immer irgendwie angesprochen. Wir fanden das immer faszinierend. Und Ernest Becker sagt, wo das herkommt, ist seine Theorie gewesen, das kommt im Prinzip von einem ausgeprägten Narzissmus, den jeder Mensch hat. Ja, also Narzissmus bedeutet, du findest dich selbst richtig klasse. Du bist dein Lieblingsmensch. Ja? Und deswegen sagt Becker, ist auch so schlimm, der Tod für uns, die Vorstellung, weil dann stirbt ja dein Lieblingsmensch, wenn du stirbst. Ja? Das ist seine Theorie gewesen. Und er hat das tatsächlich ziemlich ausgeführt und das macht tatsächlich auch irgendwie Sinn. Was er sagt, deswegen finden wir Helden so spannend, weil wir uns gerne da reinversetzen können. Denken so, wow, ein Held, ich bin eigentlich auch so ein Held irgendwie. Ich möchte auch was Besonderes machen. Ja? Ich möchte auch irgendwie aus der Masse hervorstechen. Nicht so 0815, sondern irgendwie der eigene Mensch sein, ja, was eben was Besonderes aus meinem Leben machen. Und da ist ja irgendwo ist da ja was dran. Also die Schrift, die sagt eigentlich genau das Gleiche. Wir denken, wir lösen selbst unsere Probleme. Ja, das ist die Sünde. Dass wir nicht zu Gott gehen mit unseren Problemen, sondern dass wir bei uns selber gucken. Wir wollen eigentlich Spider-Man oder der Superheld unseres Lebens sein. Also der die Probleme löst, der es wirklich angeht. Aber wir kommen da immer in das gleiche Problem, dass wir die menschliche Weisheit auf der einen Seite haben, der Superheld zu sein, aber Gottes Weisheit ist eine andere. Gottes Weisheit ist, ich bin euer Held. Weil Gottes Weisheit heißt, entweder ist Jesus der Held deines Lebens oder niemand ist der Held deines Lebens. Du kannst nicht dein eigener Held sein. So hat Gott es eingerichtet. Geht aber voll gegen unsere Intuition. Unsere Intuition ist genau das Gegenteil, zu sagen, nee, eigentlich mache ich es ja. Eigentlich bin ich ja derjenige, der eben die Probleme lösen wird. Immer ein paar Beispiele, um zu zeigen, einfach wie sehr das unser Denken durchdringt. Ich hatte vor einer Weile jemanden gebeten, bin zu einer Person gegangen, habe gesagt, würdest du für mich beten? Ich habe irgendwie was an der Schulter, ich weiß nicht mehr, ich hatte irgendwie Schmerzen. Und ich dachte einfach, ne, man will ja als Pastor auch seine Schäfchen herausfordern, dachte ich, komm, ich gehe mal hin zu ihm und sage, bet mal für mich. Und ich habe als Antwort bekommen, ich kann das nicht. Und das ist das Superheldenproblem. Weil natürlich weiß ich, dass du nicht jemanden heilen kannst, das ist mir schon klar. Keiner hier kann jemanden heilen. Ich bitte ja niemanden, wenn ich sage, bete für mich für Heilung, dann sage ich ja nicht, du sollst mich heilen. Ich sage, bitte richte ein Bittgebet an Gott, dass er mich heilt. Aber wir haben automatisch dieses Denken, oh, kann ich das? Das ist egal, ob du das kannst. Du kannst das nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Gott kann es. Das ist das Wichtige. Aber so oft in unserem Leben, wenn wir irgendwelche Probleme haben, das Erste, was wir denken, ist, kann ich das? Bin ich dazu in der Lage? Und ich glaube aber, dass das ein grundsätzlicher Fehler ist in unserem Denken eigentlich, dass wir Gott so oft ausklammern. Ich glaube nicht bei unserer Berufung. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Ja? Wir sind errettet aus Gnade, das ist klar. Aber sobald diese Errettung vorbei ist, denken wir, ab jetzt, aber dann geht es mit mir eigentlich weiter. Weil Gott macht bis zur Gnade und dann bis zur Errettung und dann bin ich am Start. Und das ist aber nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt der Schrift. Der Punkt der Schrift ist, du bist nicht der Superheld. Und wenn wir mal in die Schrift schauen, da sind auch noch und nöcher Beispiele, könnte ich den ganzen Tag Beispiele erzählen. Fängt schon ganz am Anfang an, Abraham wird berufen. Ja, und Gott sagt ihm, du wirst viele Nachkommen haben. Was Abrahams Reaktion? Er sagt, oh, du wirst einen Sohn haben. Und Abraham sagt, ja, ich bin dafür zu alt. Was ist das für eine Antwort? Also Punkt 1, als ob Gott nicht weiß, wie alt Abraham ist. Und natürlich weiß es Gott, klar, er sagt es ihm, er ist eine Verheißung, die er ihm gibt. Der Punkt von Gott ist ja nicht, du bist ein fruchtbarer Mensch, Mann, du wirst noch einen Sohn haben. Also er sagt, ich schenke dir einen Sohn. Nicht Abraham soll der Superheld sein, sondern Gott ist der Superheld der Geschichte. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt von der Geschichte mit Abraham, mit Sarah dann genau das Gleiche. Sie auch, dafür bin ich schon zu alt. Das ist nicht der Punkt, ist egal, wie alt du bist. Später mit Mose. Mose sagt, oh, ich kann nicht toll reden. Gott hat ja nicht gesagt, du kannst so toll reden, mit deinem Reden wirst du die Israeliten, sondern Gott sagt, ich will, dass du sie rausführst, ich werde bei dir sein. Und so führt er die Israeliten raus. Jeremia sagt, ich bin zu jung. Das ist dann die andere Spielweise von, ich bin zu alt. Jeremia, ich bin so jung, ich kann kein Prophet sein. Ihr seht dieses Denken immer wieder, eigentlich kommt es auch auf mich an. Eigentlich bin ich ja derjenige, der es machen muss. Aber es bei Berufung, die Gott schenkt, ist es nie der Punkt. Es ist nie der Punkt, sondern im Gegenteil, was Paulus sagt, gerade die Schwachen, gerade die, die es nicht können, die beruft Gott. Damit sein Ruhm umso größer wird, dass umso mehr sichtbar wird, weil eben die es nicht können, es tun, es muss an Gott liegen. Ja? Das heißt, wo auch immer du, und das ist meine Herausforderung, meine Frage, wo auch immer du in deinem Leben an einem Punkt gekommen bist, wo du meinst, es kommt eigentlich auf dich an. Schau mal, ist das wirklich der Fall? Kommt es wirklich auf dich an? Oder möchte nicht Gott eigentlich was machen hier? Versuchst du, der Held zu sein? Oder lässt du es zu, dass Gott der Held ist in deiner Geschichte, in deinem Leben? Und ich glaube, ein Stück weit hängt es oft wirklich daran, dass wir es nicht zulassen. Weil wir in diesem Denken gefangen sind, zu denken, okay, ich muss es machen. Dass wir manchmal nicht mal auf die Idee kommen zu beten. Ja? Ich habe es schon mal erzählt, ich erzähle es nochmal, weil es einfach gut passt. Als Simone in den Kindergarten gehen sollte, oder bevor sie geboren wurde schon, da herrschte noch große Kita-Knappheit in Berlin. Das heißt, es hieß mal, man muss schon ganz lange vorher sein Kind zur Kita anmelden. Und das haben wir gemacht, Deborah und ich, durchgeplante Menschen. Wir haben, ich glaube, Simone 2 Monate nach der Geburt für die Kita angemeldet mit 4 Jahren. Also 4 Jahre Vorlauf hatten wir, weil wir gesagt haben, wir wollen sicher gehen, die sollen einen Kita-Platz haben in der Kita am Tegeler Fließ, unserer Wahlkita. Und dann ein halbes Jahr vorher dachten wir, na gut, oder ein Jahr vorher haben wir uns nochmal gemeldet bei der Kita, um zu sagen, steht das noch? Ist Simone bei euch angemeldet? Wisst ihr davon? Ja, einfach so nochmal checken. Und dann hieß es, ja, Simone steht auf der Liste, aber die Liste ist mehr so eine freundlicher Wunsch praktisch. Du hast keinen Anspruch auf den Platz. Was uns neu war in dem Moment und Problem war, wir hatten noch keinen Plan B. Weil wir uns so früh gemeldet hatten, dachten wir, na, Plan A klappt auf jeden Fall. Also haben wir sie an keiner anderen Kita angemeldet gehabt. Und mit einem Jahr vorher ist man dann reichlich spät dran gewesen in Berlin. Mittlerweile ist das anders. Mittlerweile gibt es genug Kita-Plätze. Aber damals war das jedenfalls so. Und dann ist Deborah dann die nächsten Monate, ist sie losgewetzt und hat alle Kitas der Gegend bei uns abgeklappert, um irgendwie zu gucken, kriegen wir irgendwo einen Kita-Platz für Simone jetzt noch spontan her. Und dann gab es viele Absagen und viele Kitas, wo wir dachten, naja, bei einer Kita hat Deborah dann die Erzieherin rauchend vor der Kita gerade angetroffen. Also, ja, ist nicht, also ich meine, da sollen die Leute rauchen, machen sie ja nicht vor den Kindern immerhin, aber irgendwie dachte ich so, naja, ist vielleicht nicht das Richtige. Und nach drei, vier Monaten Suchen, wo wir keinen Plan B, immer noch nicht mal eine Option hatten, dann ist, weiß nicht mehr, einer von uns beiden kam dann auf die Idee, ja, vielleicht sollten wir mal beten. Die ganze Zeit nicht ein Gebet gesprochen, null, überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Das ist die Superhelden-Ding, so voll, ja, wir müssen das machen, wir sind ja verantwortlich. Klar bist du verantwortlich. Ja? Ich will jetzt niemanden ausreden, die Zähne zu putzen abends. Da bete nicht, sondern putz dir selber die Zähne. Da brauchst du kein Reden des Herrn. Aber gerade bei diesen Dingen, wo wir selber ja an unsere Grenzen kommen und es dürfen, du musst nicht der Superheld, Gott will gar nicht, dass du der Superheld deiner Geschichte bist. Du kannst es auch nicht. An dem Abend haben wir gebetet zusammen. Wir gesagt, ja, dann lass uns beten. Kurzes Gebet, 3 Minuten gesprochen. Und am Tag darauf hatten wir die E-Mail von der Kita am Tegeler Fließ im Briefkasten. Sie gesagt haben, wir haben übrigens doch einen Platz. Ganze Mühe umsonst. Ganzen monatelangen Stress und Sorgen, alles umsonst. Weil Gott der Held deiner Geschichte sein will. Er will es wirklich. Aber wir brauchen manchmal dieses, von diesem Denken wegzukommen. Ja, eigentlich bin ja ich gefragt. Ne? Und wie gesagt, natürlich gibt es Dinge, wo wir gefragt sind. Ja, der Predigt über Verheißung, die letzte von mir, vor 2 Wochen, glaube ich, hatte ich das schon gesagt. Natürlich haben wir selber Verantwortung. Also Gott will auch nicht, dass du keine Verantwortung hast. Er gibt dir ja Dinge, für die du verantwortlich bist. Aber trotzdem hängt es am letzten nicht an dir. Das ist der Schlüssel, das ist der wichtige Punkt. Am letzten hängt es nicht an dir, ja, sondern an Gott. Und ich will, dass wir dieses Bewusstsein wecken in uns, dass wir uns bewusst sind, zum einen, dass wir einfach sehr gefährdet sind in diesem Punkt, immer zu denken, dass es doch an uns hängt und auf der anderen Seite zu sagen, nee, Herr, ich will, dass du der Held meiner Geschichte bist. Deswegen nochmal meine Frage, wo hast du selber vielleicht einen Punkt, wo hast du selber Situationen in deinem Leben, wo du vielleicht einfach vergessen hast zu beten? Ja, wo du selber dich zu viel abgemüht hast, zu viel abgerackert hast und anstatt zu sagen, Herr, du sollst was machen. Gerade in den Punkten, wo du eine Berufung bekommen hast, gerade in den Punkten, wo der Herr dich irgendwo hingerufen hat, umso wichtiger da zu sagen, Herr, du hast mich gerufen, du musst dafür sorgen. Und dann tu trotzdem, was du tust, was in deiner Verantwortung, in deiner Macht liegt, aber dann hast du den Stress nicht, dass es an dir hängt, weil das einen unheimlichen Stress verursacht natürlich. Weil wenn du der Held deiner Geschichte bist, dann darfst du halt auch keine Fehler machen. Dann muss auch alles glatt laufen. Aber wenn Gott es sein darf, wenn Jesus der Held deiner Geschichte sein darf, dann darfst du auch Fehler machen, weil er ja voller Gnade ist. Das ist nicht so schlimm. Das heißt, das, was ich mir wünsche eigentlich, ist, dass wir nicht als erstes, wenn wir in einer Herausforderung stehen, wenn wir merken, dass es... Wenn Gott dich irgendwo hinruft oder du merkst, da gibt es irgendwas, dass du nicht als erstes denkst, nach menschlicher Weisheit, boah, kann ich das? Habe ich das richtige Alter? Bin ich dafür hübsch genug? Stimmt mein Gewicht? Ja, habe ich genug Geld, genug Zeit, was auch immer? Alles völlig egal. Das ist nicht der erste Punkt. Der erste Punkt ist, ruft Gott dich dahin. Und wenn er dich dahin ruft, er kennt dich ja, er weiß ja, was du kannst und nicht kannst. Das ist nicht das Problem. Ja? Sondern die Frage ist, die erste Frage sollte sein, göttliche Weisheit, ruft Gott mich dahin, schenkt er die Gnade zu dem? Weil dann ist egal, was sonst noch drumherum ist. Andersrum. Ich möchte einfach dafür plädieren, dass wir nochmal neu dieses Vertrauen in Gott nochmal neu wagen. Und ich weiß manchmal, ich will nicht sagen, dass das immer über das ganze Leben geht, sondern oft sind es nur einzelne Bereiche. Manchmal ist es gar nicht, dass du in deinem ganzen Leben so denkst. Vielleicht bist du sonst gut unterwegs, aber weil das eben so intuitiv für uns ist, kann es schnell passieren, dass in einzelnen Bereichen sich doch sowas einschleicht. Doch dieser Kerngedanke einschleicht, der eigentlich bin ich verantwortlich. Aber bist du nicht. Im Letzten nicht. Ja, zwei Positivbeispiele noch. Irgendwann letzte Woche, kam Anni zu mir ins Büro und meinte, Birol, ich habe irgendwie einen schlechten Blutdruck. Ich war gerade eben bei der Apotheke. Die haben mir gesagt, ich habe einen schlechten Blutdruck, kannst du mal für mich beten? Und das fand ich so klasse. Sie ist von der Apotheke direkt zu ins Büro gekommen und gesagt, ich brauche Gebet. Ich hoffe, Anni, du setzt jetzt nicht irgendwelche Blutdruckmedikamente ab, die du hast oder so. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist einfach nur, dass ihre erste Problemlösung war, ja, ich brauche Gebet. Und das wünsche ich mir, dieses Denken einfach, als erstes beten wir mal. Und dann können wir weiter gucken. Und dann kann man immer noch schauen, muss man Medikamente nehmen, zum Arzt gehen oder was auch immer. War in dem Fall aber nicht nötig, war am Tag darauf zumindest, weiß nicht, wie es jetzt ist, am Tag darauf zumindest war es wieder gut. Das heißt, versteht ihr, ich glaube, wir haben so viel mehr Probleme, weil wir das nicht machen. Ich glaube, wir hätten weniger Probleme, wenn wir als erstes zu Gott gehen würden und nicht als letztes. Nicht erst, wenn wir es gar nicht mehr können, sondern vorher schon sagen würden. Ein letztes Beispiel. Wer kennt Dorothea Trudel? Ja, cool. Ist nicht so bekannt, aber ist eigentlich eine coole Geschichte. Ihr Nachfolger hat eine Biografie von ihr geschrieben, vielleicht so dick, relativ dünn. Kann man gut lesen. Dorothea Trudel hat im 19. Jahrhundert gelebt. Und zwar ich weiß nicht mal, wo sie hergekommen ist ursprünglich, aber dann in Männedorf. Was ich voller Stolz sagen kann, weil meine Familie aus Männedorf kommt. Deswegen finde ich sie auch nochmal cool. Aber auch hat nichts mit mir zu tun. Ja, selber so. Naja. Aber jedenfalls, Dorothea Trudel, in eine relativ arme Familie hineingeboren. Der Vater, schwerer Alkoholiker, richtig, richtig schlimm. Hat die Mutter oft verprügelt, war kein guter Vater, kein guter Ehemann. Sie hatte viele Geschwister, also insgesamt in eine sehr prekäre Lage hineingeboren. Hat außerdem relativ früh Skoliose gehabt, das heißt eine Rückgratverkrümmung mit einer zugehörigen Brustkorbverkrümmung, also sehr schmerzhafte Geschichte. Einfach eine relativ arme Frau. Ja, wirklich, wenn du das Leben am Anfang dir anschaust, ist wirklich nur erbarmenswürdig, welches Leben sie hatte. Sie hat dann eine Lehre angefangen und hat dann ihr Geld verdient, ganz wenig Geld, mit so Kunstblümchen hergestellt. Ich weiß nicht, wofür man im 19. Jahrhundert so Kunstblumen gebraucht hat, aber es gab so eine Kunstblumenfabrik und sie hat diese hergestellt, wahrscheinlich zum Sticken oder sowas. Keine hohe Bildung. Ja, war keine Theologin, merkt gleich, warum ich das sage. Hatte keine hohe Bildung, war einfach eine arme Frau, die als Handwerkerin gearbeitet hat. Nach allen menschlichen Ermessen ist sie komplett ungeeignet für einen theologischen Dienst, für irgendwas, was auch immer. Besonders in der Zeit, weil sie eine Frau war. In der Zeit waren Frauen eigentlich nicht in irgendwas Theologischem. Aber ist egal, weil der Herr beruft. Und sie hat den Fehler nicht gemacht. Sie hat nicht auf sich selber geschaut, das muss man ihr lassen. Sondern wenn du die Geschichte liest, war wirklich eine Frau voller Glauben, die es von ihrer Mutter hat. Die Mutter voll, eine Frau voll Glauben, und sie hatte das auch am Anfang nicht, aber dann irgendwann bekommen, weil sie in einem Gottesdienst war und dann die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat und sich von da ihr Leben geändert hat. Zuerst mal, dass sie selber diese Bekehrung hatte und gewusst hat, boah, ich bin von Gott geliebt, und ihr Leben mit neuen Augen sehen konnte. Relativ bald hat sich es dann eingestellt, dass sie gemerkt hat, dass Menschen geheilt werden, wenn sie die Hände auflegt bei ihnen. Und das hat sich rumgesprochen, und dann kamen die ersten Kranken, kamen einfach zu ihr, weil die gehört haben, bei ihr werden Menschen geheilt. Und sie hat dann angefangen, die Kranken in ihre kleines Häuschen, wo sie gewohnt hat, die Kranken dort aufzunehmen. Und zwar nicht nur körperlich kranke Menschen, das auch, sondern auch viele, bei ihr auch viele psychisch kranke Menschen. Also die sehr schlimme Neurosen hatten und Psychosen und sowas. Es wurde immer größer, wurde schließlich immer ein großes, eine richtige Gebets- und Heilanstalt, wurde das genannt, gegründet, weil so viele Menschen geheilt wurden durch ihre Handauflegung, dass sie die irgendwo unterbringen musste, alle, die kamen. Die kamen dann von weit her, die kamen dann aus der ganzen Schweiz angereist und dann irgendwann auch aus Deutschland angereist. Und sie hat irgendwann gemerkt, nur Hand auflegen und heilen ist es ja nicht. Die Menschen müssen ja gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Ja, nur die Heilung reicht ja nicht. Also hat sie angefangen, mit den Menschen auch Bibelstunden zu machen. Und dann hat sie jeden Tag, ich glaube, 3 Bibelstunden gegeben, völlig ohne Vorbildung. Einfach jeden Tag 3 Bibelstunden aus dem FF raus, Bibel aufgeschlagen und angefangen zu erzählen. Immer so eine Stunde, glaube ich, waren die Bibelstunden. Den ganzen Tag die Kranken gepflegt und die Hände aufgelegt. Und auch in der Nacht, so in der Biografie, auch in der Nacht noch bei Kranken am Bett verbracht und die Hände aufgelegt. Also sie hatte so ein Ding, das ist nicht biblisch, aber es ist einfach so, wie es geschehen ist. Sie hat stundenlang den Menschen Hände aufgelegt. Sie hat so lange die Hände aufgelegt, bis die Leute geheilt waren. Also was anderes, als was wir unter Hände auflegen verstehen. Aber was passiert? Da wurden zig Menschen wurden geheilt. Das, bis heute noch steht dieses große Werk da. Nicht mehr mit so Krankenheilung leider, aber die machen auch noch eine gute Arbeit. Bei ihr interessanterweise auch, weil sie halt auch als Ärztin natürlich völlig unqualifiziert war, wurde sie irgendwann verklagt wegen unerlaubter ärztlicher Tätigkeit. Da gab es dann eine Untersuchung, die ist dann bis vors Landesgericht gegangen, wo sie dann freigesprochen wurde, weil man gemerkt hat, die macht nichts Ärztliches. Da werden Menschen geheilt, aber mit Arzt hat das wenig zu tun, was sie tut. Es sind nichts. Wenn ihr nur die ersten Teil ihrer Biografie lest, nichts bereitet euch auf den kommenden Teil ihrer Biografie vor. Die hatte kein Managementkenntnisse oder so, wie man so eine Anstalt halt aufbaut. Nichts, gar nichts. Die hatte einfach nur einen Glauben an Gott, der Held ihrer Geschichte sein will. Das ist alles. Und ich wünsche uns das auch. Ich wünsche uns, dass wir so einen Glauben haben, Gott, du bist der Held meiner Geschichte. Es ist doch egal, ob ich schwach, krank, alt, was auch immer, jung, setz ein, was du willst. Was auch immer du denkst, was deine Schwächen sind. Ist doch egal. Ist doch egal, weil es nicht um dich und mich geht. Und deswegen auch, wenn Paul sagt, dass der Glaube schwach ist, wenn du sagst, ich bin glaubensschwach, ist doch egal. Es geht nicht um deinen starken Glauben. Da habe ich schon mal gesagt, Spruch. Es geht nicht darum, dass du einen starken Glauben hast, sondern dass du einen Glauben in jemanden starken hast. Ist der Punkt. Geht um Gott. Geht um Jesus Christus, geht darum, dass er seinen Ruhm bekommt. Darum geht es am Ende. Das ist das, was Paulus schreibt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Deswegen umso mehr, lasst uns in unserer Schwachheit vorwärts gehen, damit er den Ruhm bekommt, dass wir gar nicht sagen können, das liegt an mir, sondern sagen können, also an mir liegt es definitiv nicht, das ist alles Gott. Alles Gott. Amen.